Verflüstert lügt. Dup. Okay. Aber wir gehen heute mal aus oder Reihe? Also, ist heute Ostern, ja, scheint so. Macht mal 1. Korinther auf. Erste Korinther 15. Ja, eine Auferstehungspredigt. Ach, glaubst es? Ja. Gott hat mich gebrochen. Was soll ich tun? Aber er ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Ja, Amen. Amen. Okay, ich möchte heute über einen Teil vom Evangelium reden, das oft vernachlässigt oder verschwiegen wird. Was aber genauso zum Evangelium dazugehört, das Jesus gebracht hat, die Vergebung der Sünde. Ne? Und es wird oft gepredigt über der Schöpfer, der die gefallene Schöpfung liebt und zurückholt. Und deswegen kommt er selber als Mensch, Jesus Christus, auf die Welt zum lebt das perfekte Leben, lebt ein Leben im Dienst der anderen, ne, vergisst sich selbst dabei, so mit dem Blick auf die Ewigkeit. Ne, und er geht den ganzen Weg, den er gehen muss. Er bezahlt die Kosten, die wir schuldig sind, um frei zu sein von unserer Schuld, um wieder Gemeinschaft mit unserem Schöpfer zu haben, der uns gemacht hat. Und er geht ans Kreuz und er stirbt da und er ist 3 Tage in der Unterwelt, predigt dort den Sieg über den Tod, ne, was auch immer da alles passiert ist. Er kommt nach 3 Tagen wieder, offenbart sich vielen, verkündigt die letzten Worte, gibt seinen Jüngern einen Auftrag und fährt hoch zum Vater, wo er wartet. Ne. Und dann kommt Pfingsten. Ne, die Jünger sitzen so wie wir heute zusammen, beten an, lesen das Wort, predigen, beten, ne, und was auch immer, und halt so den christlichen Kram, ne, den man so macht, und warten auf etwas, was Jesus versprochen hat, das kommen soll. Ne. Und ich liebe das, weil das ist wirklich die erste Urgemeinde, das ist wirklich die Gemeinde, die funktioniert, die Gott will. Die findet man nicht später, sondern genau an dem Moment vor Pfingsten. Ne. Das ist eine Gemeinschaft von Christen, die sich ausstreckt nach dem Schöpfer, die seine Worte drüber nachdenken und das teilen, die ein Herz haben, dankbar zu sein und anzubeten, ohne großes Konstrukt, ohne Schnickschnack, ohne Regeln, sondern einfach Christen, die zusammenkommen und ihrem Schöpfer anbeten und suchen, darin wachsen. Und was da passiert in so einer Gemeinschaft ist, dass der Heilige Geist kommt, weil sie schon fähig sind, weil sie verändert sind, weil sie Männer und Frauen Gottes sind, die auf Gott sehen, und dann kann er sie benutzen, auch im großen Maße, ne? Für die da draußen, die Gott noch nicht kennen. Und das ist schön, das ist das, was wir wollen, ne? Und die dann zum Glauben kommen, die gehen raus nach Pfingsten und predigen das Evangelium. Leben Jesus, wollen verändert werden, suchen sie nach den Gaben, nach der Stärke des Heiligen Geistes und stopp! Da endet das Evangelium oft. Ne? Aber das, was Jesus uns durch seine Auferstehung bewiesen hat, ist die Kraft und die Macht und die Autorität Gottes. Ne? Das ist der Beweis dafür, dass es real ist. Das ist der Beweis dafür, dass Gott der ist, der ist. Ne? Und Jesus spricht, wenn wir heute lesen, über unsere Auferstehung. Und auch das gehört zum Evangelium dazu. Und unsere Auferstehung ist, wenn Jesus Christus endlich kommt. Deswegen, das Evangelium geht weiter nach und zum Leben mit Gott hier in der Zeit gucken wir nicht auf das Weltliche, sondern wir strecken uns aus und gucken und suchen, Jesus, komme, mach das zu Ende, bring uns nach Hause. Ich bin nicht hier für meine Familie und Häusel baue und Gemeinde bauen und arbeiten und Karriere und Geld oder sonst was, damit ich noch heiliger bin oder sonst was, sondern komme, weil ich möchte nach Hause, das ist mein Ziel. Ne? Reisende. Und das ist schwer, weil gerade wenn man Familie hat, sagt doch Paulus, ist man gebunden an diesem Weltlichen. Ne? Das kommt. kommt ein Kind, kommt noch mehr Weltliches. So ein, und das ist so. Das gehört zum Leben dazu. Man muss dann Abstriche machen. Ne? Und oft ist man gefangen dann in seinem Alltag. Ne? Und oh, das ist so wichtig, dass wir dieses weite, dieses Kommen Jesus erwarten, weil dieses Kommen Jesus uns nach Hause zu bringen, so ein, bedeutet, dass wir dann von Neuem auferstehen. So, dass wir einen neuen Leib kriegen. Das wäre mir jetzt peinlich, das Handy einfach anzulassen. Oh, na, zum Glück hat es kaum jemand mitbekommen. So, ne? Wir kommen in den Himmel und wir werden auferstehen. Wir kriegen einen Auferstehungsleib, so wie Jesus. Wir sind dann verherrlicht. So, das gehört zum Evangelium. Und warum ist das so wichtig? Weil da der Beweis liegt und die Kraft. Das ist das, warum, was uns Christen durch so schwere Zeiten bringt. Du kannst deine Kraft hier unten finden, im Gebet mit dem Herrn. Und da ist wahrlich viel Kraft, ist klar. Du kannst deine Kraft finden im Studieren von Gottes Wort und Nachdenken über seine Gesetze. Und ja, auch da kriegen wir Kraft. Du kannst es in der Gemeinschaft tun und in der Anbetung. Auch da liegt Kraft drin, natürlich. Aber ein Schlüssel zur wahren Kraft ist, nach oben zu gucken auf das, was nicht zeitlich ist, was nicht begrenzt ist. Jesus sagt, kommt noch, lass uns mal lesen. Ich mache die ganze Predigt, um zu lesen. Also lass uns erstmal lesen. Ich wollte es halt ein bisschen entspannter machen, nicht Vers predigen, sondern einfach lesen und dann quatschen. So. Also 1. Korinther 15, Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat. Während er ihn doch nicht auferweckt hat und wirklich Tote nicht auferwecken werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist doch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, ist euer Glaube nichtig. Und so seid ihr immer noch in euren Sünden. Ja. Wenn du nicht an die Auferweckung glaubst, ist dein Glaube sinnlos. Ja. Was nützt dir ein Gott, dem du hier dein Leben lang dienst und den du verherrlichst mit deinem Leben und deinen Opfern, die du bringst, so mit deiner Selbstkasteiung und der Heiligung? Was nützt es dir, alle Gaben zu bringen und alles gut zu tun, wenn du an Gott glaubst, der im Endeffekt nur hier ist in der Zeit? Aber den du in der Ewigkeit nicht mehr finden wirst. Ne? Was nützt es dir, was nützt es mir, zu arbeiten und zu dienen, mein Leben zu opfern für euch? Ne? Mir die Tränen anzuhören, obwohl ich selber heulen will? Was nützt es mir, allen Menschen da draußen von Jesus zu erzählen, bei vielen mich zum Depp zu machen? Was nützt es mir, in Armut zu leben oder nicht an dem Ort, an dem ich gerne sein möchte? Ne? Was nützt es mir, immer wieder jeden Tag aufs Neue zu verzichten, an meinen Namen zu bauen. Stefan Spielau. Ne? Was nützt es mir, anstelle von, dass ich versuche, Jesus Christus höher zu machen in meinem Alltag. Ne? Das nützt mir gar nichts, wenn ich glaube, dass danach nichts kommt. Man, dann ist es besser, hier Party zu machen, die Sau richtig rauszulassen, voll in Sünde zu leben, ne? Weil dann bist du tot und dann war's das. Von daher wünsche ich allen Gottlosen, die sich von Jesus, für die bete ich dann auch, oder sag denen das, die Jesus mit Absicht ablehnen, sage ich, hey, wenn du dich wirklich nicht entscheiden willst für Jesus, hey, dann leb dein Leben und ich wünsche dir allen Segen, den du hast, weil das ist die letzte Chance, Freude zu haben, Spaß zu haben, Dinge zu genießen, ne? Dann sollen sie lieber ihr Leben genießen, aber wir wissen es besser, ne? Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das hier ist nur unser Gefährt, unser Auto, unser Transportmittel, der Körper. Der wird älter und dann ist er abgefragt und dann wird er verschrottet. Ne? Aber wir selber, die drin sitzen und das Ding bewegen, wir bleiben. Das ist diese Seele, das sind wir, die wir ewig leben. Und auch die, die in die Hölle gehen, leben ewig. Der Mensch ist für die Ewigkeit geschaffen. Entweder lebst du ewig an dem Ort, wo Gott nicht ist, und an dem Ort wirst du auch nichts Göttliches finden, oder du lebst die Ewigkeit an dem Ort, wo Gott ist, der Schöpfer, und da wirst du eine Menge von Gott finden, nämlich alles. Die Zeit rückt nah und deswegen ist es so wichtig, dass das mit ins Evangelium kommt. Nicht nur mein persönliches im Denken, sondern auch wenn ich den Leuten von Jesus erzähle, hey, Jesus kommt wieder und dann war's das. Und die Zeit ist nah. Jesus kommt bald. Ist die letzte Chance. Da liegt Kraft drin. Wenn ich an meine eigene Auferstehung glaube und das mir bewusst mache immer wieder, dann gibt mir das Kraft, weil ich weiß, egal wie schwer es gerade ist, egal wie viel Sorgen ich habe, egal wie viel Ängste, egal wie viel Druck, egal wie viele Menschen mich verletzen oder verlassen, ich weiß, das ist nur kurz, das hört bald auf. Ne? Das ist nur eine kurze Periode auf meinem Weg, ich weiß, wo ich ende. Und da ist es alles vergessen und weg. Ne? Das gibt uns Kraft. Deswegen ist auch mit den letzten Worten der Bibel, Jesus komme bald. Ne? Ein Aufschrei der Jünger, die das geschrien haben. Und ja, die Jünger, alle Christen bis jetzt sagen, Jesus kommt bald. Paulus hat es schon gesagt, Jesus hat es schon gesagt. Ne? Ich komme bald. Gott hat ein anderes bald als wir, ist klar. Ne? Er lebt ja auch zeitlos, aber das ist so wichtig, dass man nicht lebt, als ob Jesus irgendwann mal kommen könnte. Oder irgendwann bin ich alt und betagt und komme dann in den Himmel. Das ist ein falsches Denken, das ist ein weltliches Denken, das ist ein zeitgebundenes Denken, ne? Kein ewiges. Sondern wir müssen denken, du kommst bald, mir gibt das Kraft, weil ich sehe, oh, die Zeit naht. Oh, ich lebe jetzt nicht nur für mich, um der perfekte Ehemann zu werden. Ne? Meine Aufgabe ist es, besserer Ehemann zu werden, ist klar, aber das ist nicht das Ziel meines Sinns, meines Seins. Ne? Das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man mit Jesus geht. Oder seine Frau liebt. Ne? Nee, Jesus kommt bald und das heißt, jeder Tag ist kostbar und jeder Tag ist wertvoll. Jeder Tag hat Herausforderungen, denen ich mich halt stellen muss. Ne? Und wenn ich die Ewigkeit vergesse, bin ich im Jetzt. Und dann fordere ich nicht viel von dem Tag. Nur das, was in meinem Kopf da ist. Nur das, was ich mir vorstellen kann. Ne? Und dann bin ich abends im Bett und habe eigentlich nichts wirklich erlebt und erreicht. Wir sind Menschen, die rausgenommen sind aus der Welt, sagt Jesus. Wir sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Und auch wenn wir physisch in der Welt sind und mit unseren Problemen und Belangen, klar, aber unsere Seele, das, was ewig lebt, das, was von Neuem geboren ist, dieser neue Mensch, der lebt ewig. Das ist eine ewige Perspektive. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was du hier hast und was du warst. Und so müssen wir leben. Schau nach oben. Lass uns noch zu Ende lesen hier. Wo habe ich denn aufgehört? 17. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nun nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Amen. Loser, würde ich das sagen. Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt sein. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Sehr kompliziert geschrieben. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen ist. Im Endeffekt wird Jesus alles niederlegen und dem Vater geben. Da bin ich so dankbar für, weil wir beten ihn an als Gott und das ist er. Aber Jesus bleibt in dieser Form der Demut. Und er beugt sich. sind erst bereit, die Ordnung anzunehmen, die der Schöpfer hat. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Ja, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden, ja, weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, denn ich habe in Christus Jesus unseren Herrn, den ich habe in Jesus Christus unseren Herrn, ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es denn mir, wenn die Toten nicht auferweckt würden? Lasst uns essen, lasst uns trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Wer in seinem Leben, in seinem Glauben mit Jesus, kurz zusammengefasst, die Auferweckung vergisst, diesen Sinn, dieses Ziel, das wir haben, das, worauf wir eigentlich hinzulaufen, der ist ein Trottel. Weil das ist der, der in der Welt dann gefangen bleibt. Ne? So, der sündigt. Der den Umgang der Welt dann genießt. Der sich nicht groß verändert. So, ne? Ich brauche das. Ich brauche diese Herausforderung. Ich muss wissen, Gott, ich stehe auf und heute ist ein geistlicher Kampf. Ich stehe oft auf, Gott, mein physischer Kampf, ne? Meine Problemchen, meine Sorgen, meine Nöte, meine Wünsche, da können auch christliche Wünsche und Nöte mit dabei sein, für andere Menschen oder was auch immer, mein Dienst, so meine Familie oder sonst was, aber lasst uns mal, noch eine Stelle habe ich, Kolosser 3 aufmachen. Es gibt was diese physischen Wünsche übersteigt, sagt Jesus. Und ich rede nicht davon, dass wir unsere physische Not und seelische Not, die wir haben, ignorieren sollen, weil das ist Müll, das ist Quatsch. Ne? Jesus sagt, fleht und bittet in Danksagung. Weint mit den Weinden. Ich weiß, was ihr braucht. Sorgt euch nicht. Wir alle haben unsere Problemchen. Jeder Tag bringt seine Sorgen, verspricht Jesus. Ne? Das ist aber über all dem, was hier ist und uns beschäftigt, den ganzen Tag und die ganze Zeit, steht noch was viel Kostbareres. Und das ist halt das, was Jesus uns immer wieder versucht zu sagen, immer wieder versucht uns zu erinnern. Guck auf das, was kommt. Guck auf das Unendliche. Und in Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Ein lebendiger Jesus, ein auferweckter Jesus. Jemand, der da ist und wirklich reden kann und handelt. An einer anderen Stelle wissen wir, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Ich weiß jetzt nicht mehr wo, ist auch nicht so wichtig. Ihr kennt die Verse. Jesus sitzt neben dem Vater und er betet für uns, redet für unsere Sorgen und Probleme die ganze Zeit. Er legt sie zum Vater und der Vater antwortet und dann gibt es Jesus durch den Heiligen Geist wieder zu uns zurück. Und seine Antwort hat er versprochen, wer an seinen Namen bittet, der kriegt Erhörung. Deswegen können wir ruhig sein und vertrauen in allem. Such das, was da droben ist. Wenn du wirklich auferweckt bist, wenn du wirklich von Neuem geboren bist, dann such nicht das Zeitliche hier unten. Und das Physische, das kann mir Freude bringen oder das macht mich frei oder das lenkt mich ab, sondern such dein Glück da oben. Ne? Und zwar täglich. Such das, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist. Sucht es und dann beobachtet es. Denkt drüber nach, lasst es eintauchen in eure Gedanken, in eure Wünsche. Nehmt euch Zeit dafür. Das Trachten, was oben ist, das ist genau das, was David mit anderen Worten sagt. Und ich sinne nach in deinem Gesetz, Tag und Nacht. Er trachtet nach dem, was oben ist. Er sucht in Gottes Wort, in seinen Gesetzen und Geboten Er sucht da drinnen Gott. Und er findet da drinnen Gott. Er sagt, das ist eine Erquickung für mich. So, deine Gesetze nachzudenken, das ist wie Honig. Ne? Meine Augen werden hell. So, das gibt mir Leben und Kraft und Sicherheit. So, du siehst es in den Psalmen, wo man bald wieder mit anfangen, mittwochsabends. So, David kommt gebrochen zu Gott, als Mensch, als Sünder, so ein voller Unglaube und, ne, und er kommt zu Gott und er sucht, was da oben ist. Er sucht ihn und er kommt verändert aus seinem Gebet raus, aus seinem Lobpreis. Ne? Nämlich preisend und wieder mit Hoffnung, wieder mit dieser ewigen Perspektive. Und ich habe irgendwie schon immer so gelebt nach dem Motto, weiß auch nicht, woher das kommt, meine Eltern sind genau das Gegenteil, aber halt, passt schon, das wird schon gehen. Ne? So, ich hatte die größten Probleme auch ohne Jesus und ich dachte mir, ja, irgendwie komme ich da raus und habe einfach auf heute geguckt, schon immer. Ne? Von daher ist es für mich nicht schwer, jetzt so zu leben, ne? Wird schon. Aber damals habe ich gesagt, wird schon, aber ich habe nur zugeguckt, wie meine Probleme wachsen. Und manche Sachen haben sich von selbst geregelt. Aber auch jetzt weiß ich im Nachhinein, das war auf jeden Fall Gott, so der das geregelt hat, obwohl ich ihn noch nicht beim Namen genannt habe. Ne? So ein, aber jetzt habe ich viel mehr. Ne? So ein, ich kann sagen, ach, das wird schon, egal was da ist. Ne? Aber mit Zuversicht und mit Hoffnung kann ich das sagen, mit Glauben. Ne? Weil ich weiß, dass er mich nicht verlässt, sondern sorgt für alles Tägliche, was ich brauche. Ne? Auch für den Trost, den ich brauche. Und ich bin so dankbar, weil Gott gibt uns nicht nur physisches Essen und Trinken und Anziehen und Spielzeug und was auch immer. Ne? Werkzeuge, die wir brauchen, von A nach B zu kommen. Oder ein bisschen Luxus. Ne? Sondern er hat gesagt, ich komme wieder in der gleichen Art, in einer anderen Form. Ne? Um euch zu lernen und um euch zu leiten und um euch zu trösten. Ne? Und ich finde es so schön, weil Gott weiß, dass wir auch Trost brauchen. Wir brauchen auch seelisch jeden Tag irgendwas. Ne? So, dein Mann ist ein Trottel, also brauchst du von Jesus Trost. Ne? So, deine Frau ist egoistisch, ne? Also brauchst du von Jesus Trost. Ah nee, das ist auch der Mann, warte. So. Mir fällt irgendwas, fällt mir über die Frauen noch ein. Kommt später. Ne? So, wir brauchen es. Ne? Wir brauchen auch seelisch diesen Trost. Und wir Menschen, manche Menschen sind gut drin, seelischen Trost zu erkennen und den auch bereit, den zu geben. Andere sind eher auf das Physische bedacht und das, was man sehen kann. Ne? So, ist auch oft so ein Bild im Mann- und Frau-Ehe, so ein, zum Glück nicht immer. Ne? Und deswegen ist es so schön, dass wir Gemeinde haben. Jesus sagt, wir sind nicht allein, wir sind zusammen hier. So ein, und der eine ist mehr, sieht mehr diesen Trost, der andere sieht mehr das Physische, der andere sieht mehr diese geistliche Not, ne? Dieses geistliche Brot und ist bereit, das zu geben. So ein, der andere ist eher beim Saubermachen da, so ein, ne? Also wir brauchen einander, aber wir brauchen es auch, uns gegenseitig zu erheben, auch mit den Worten, komme bald her. So. Und auch mit den Worten, hey, das wird nicht mehr lange gehen, dein Problem ist eh bald zu Ende. Spätestens, wenn du tot bist. Ne? So, und ich sehe mir zu, wie ich langsam alter werde. Ne? So, und ich hasse es vom Körperlichen her. Ne? Ich bin gern alt und ich werde gern noch älter. Ich freue mich schon auf die Zahl 64, warum auch immer. Vielleicht komme ich dann endlich zu Jesus, keine Ahnung, aber ich bin gern älter. Ne? Ich will nie wieder 20 sein, Gottes Willen. Oder 25. Oh, die Probleme, die du hast. So, ne? Du konzentrierst dich nur drauf, hübsch zu sein und ach, was weiß ich. So, bist nur auf der Partnersuche und nee, alles sinnlos. So, aber und wichtig, ne? In der Zeit. Aber körperlich will ich nicht alt werden. Es macht keinen Spaß. Ne? Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man noch älter wird. So, wird immer schlimmer, ne? Aber auch da weiß ich ganz genau, und selbst wenn uns Krankheit übereilt so und oder irgendwas fehlt, so, wir können uns freuen, wir kriegen einen neuen Leib. Weil das Problem ist, wer nicht nach oben schaut und sucht, was da ist und danach trachtet, der ist halt wie gesagt hier unten. So, und hier unten fühlt sich alles so an, als ob es ewig so bleibt. Ne? Jedes Problem ist zu groß. Jede Sorge ist unüberwindbar. Ne? Die Situation, in der ich mich gerade befinde, Das Wort kann sich nicht ändern, ne? Ich weiß gar nicht wie, also denkt man gar nicht weiter. Und da sagt Jesus, hey, ich bin auferstanden, ich bin der Beweis. Guckt ihr mal bitte wieder nach oben zu mir, weil es ist alles möglich und ich habe für alles gesorgt. Das ist ein Glaube, den wir brauchen und da ist Kraft. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben. Das hat mich damals geschockt, als ich es erstmal gehört habe. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und auferstanden, um mich zu töten. Ja. Und ja, ich bin gestorben. Und ich weiß, dieser Schatten ist noch da und ich höre den jeden Tag. Ja. Aber ich sehe auch dieses Neue, was da ist und was wächst, was sich sehnt, was nach oben immer wieder gucken will. Ne? Ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ja. Nicht mehr sieht Gott mich, sondern er sieht Christus seine Gerechtigkeit. Aber ich finde es schön, weil er sieht nicht nur Christus seine Gerechtigkeit, sondern er sieht auch mich. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott nicht will, dass ich ein zweiter Paulus bin. Ne? Bin ich nicht. Dass ich ein zweiter Petrus bin. Oder ein zweiter David. Will ich auch gar nicht sein. Ne? Holzköppe. Ich bin lieber Stefan Spieler und ich bin so froh, weil Gott guckt auf mich runter und auf dich, ne, auf uns alle, die von Neuem geboren sind. Und er sieht die Gerechtigkeit von seinem Sohn, aber unser Gesicht. Ne? Unseren Charakter. Unsere Art. Und Gott will das. Er will nicht, dass wir Roboter werden, die alle gleich aussehen, ne? Wie geklont, sondern er möchte, dass wir in unserer Vielfalt laut sind und klar sind, um ein Leib zu sein. Ne? Das heißt, wir müssen uns akzeptieren. Und ja, wie es Paulus sagt, wir müssen uns manchmal ertragen. Ne? Manche Brüder und Schwestern nerven. Das ist normal. Das sind aber auch die, die ich wahrscheinlich dann auch nerve. Ne? Es gibt ja auch immer ein Gegenüber. Ich mag mich ja, so wie ich bin. Ne? Klar. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist das Resultat davon, mit einem Blick auf die Ewigkeit, mit einem Blick nach oben auf Jesus Christus, auf einem Blick auf das Zukünftige, auf was uns erwartet, auf einen Blick auf dieses Feste, was sich nicht verändert. Wir werden Jesus ähnlicher. Und wir sind jetzt erst durch das Evangelium durch eins. Und wir haben auch da wieder erneut gesehen, dass Jesus nichts von sich aus gesagt oder getan hat. Dass Jesus die Kraft bekommen hat, weil er nach oben geguckt hat. Nach dem Willen des Vaters gefragt. Wir haben gesehen, dass Jesus Christus vollkommen Mensch war, so wie er auch vollkommen Gott war, aber er selber von sich nicht alles wusste. Sondern er musste vom Vater, wurde jeden Tag geleitet, jede Nacht vorbereitet in seinen Gebeten. Und nachdem er den Willen gesucht hat, ging er runter und hat den Willen getan. Wir brauchen das, diese Zeit der Erneuerung, diesen Blick nach oben. Das ist viel mehr als nur beten oder Bibel lesen, das ist viel mehr als nur eine Andacht machen. Und ja, ich habe meine Bibel heute gelesen, war ein sehr interessanter Text. Worum ging es denn? Irgendwas mit Jesus. Ne? Oder ja, ich habe einen Römer gelesen und über das Gott alles. Ne? Was wir auf diesem Berg brauchen, das ist was ganz anderes. Wir kriegen dort den Blick der Ewigkeit. Diesen zeitlosen Blick. Wir sind dann an einem Ort in unseren Gebeten, wo der Mensch selber mit seinem Verstand nicht hinkommt. Der Mensch denkt nur so weit, wie er irgendwas gehört hat. Der Mensch hat nichts Neues erfunden. Selbst wenn du in Science-Fiction-Szene gehst mit Aliens und Monstern und Krams, da ist nichts Neues. Ne? Wir sind begrenzt und irgendwo hört unser Verstand auf. Deswegen gibt es wahrscheinlich keine neuen guten Filme. Wir sind begrenzt in allem. Wir denken, wir sind die Entdecker von allem und die Schöpfer von allem, aber das stimmt gar nicht. Wir können nichts Neues schaffen. Ne? Wir können nur das nehmen, was schon vorhanden ist. Und fühlen uns dabei klug. Das ist genau mit Gottes Wort, mit der Predigt, mit der Theologie. Ne? Du denkst, du hast die Tiefen ergründet und das Neueste, das Neuesten entdeckt. Das haben schon tausend andere davor entdeckt und ergründet. Ne? Wir sind begrenzt, aber wenn wir auf diesen Berg kommen, vor unseren Schöpfer, Versteht jemand, der außerhalb der Zeit lebt, da wo alles möglich ist, da wo alles schon passiert ist, was bei uns noch passieren wird? Da ist jemand, der über alles schaut, was für uns so groß ist und mächtig. Ne? Und da ist jemand, der in unser Leben, in unsere Begrenztheit reinspricht und uns ein bisschen mehr Grenzenloses gibt. Ne? Wir brauchen das. Wir brauchen die Ewigkeit in unserem Geist. Und wir brauchen die Ewigkeit in unserem Herzen. So, wir brauchen Ewigkeit in unserem Glauben, weil da ist Kraft und Macht, weil da ist auch alles möglich. Ne? So, und ich bin so froh darüber, so, dass wir verherrlicht werden, so wie Christus. So, und zum Teil können wir das jetzt schon erfahren. So, ne? Die Auferstehung ist der entscheidende, wichtigste Faktor am Evangelium überhaupt. Und für unser Leben ist die Auferstehung genauso der entscheidende, wichtigste Faktor überhaupt. Weil ohne die wäre selbst die ganze Arbeit am Kreuz sinnlos. Ne? Aber wir werden auferstehen. Und das ist eine Sache, die uns Freude bringt, sogar in schweren Zeiten. Also lasst uns das nicht vergessen. Und Jesus hat es gesagt, er hat das Brot und den Wein hat er getrunken, das Brot gebrochen und geteilt, ne, und hat gesagt zum Passer, bevor ans Kreuz ist, tut das zu meinem Gedenken. Und immer wenn ihr dran denkt, auf Deutsch gesagt, erinnert euch, es ist vollbracht. Und erinnert euch, ihr werdet genauso auferstehen. Da ist Kraft und Leben. Deswegen tut das mit Freude. Ja, kommt in eurer Zerbrochenheit, in eurem Unglauben, in eurer Begrenztheit zu mir. So, aber dann glaubt. Nehmt an, so, dass ich für euch gestorben bin. Nehmt an, dass ich auferweckt bin. Nehmt an, dass ich eine Wohnung bereite, weil ich weiß, dass ich euch nach Hause kriege. So, nehmt an, dass ich nicht einen von meinen Schafen verliere. So, glaubt das. Und dann sucht mich und dann lebt mich. Und das ist so schön, wer es schafft, nach oben zu gucken, der lebt im Heiligen Geist. Wer schafft, sich zu lösen von diesem Verstand hier und von diesem Zeitlichen, so der lebt in Gotteskraft. Der hat keine Grenzen. Der geht zu Menschen ohne Furcht. So, ne? Der nimmt an, dass Gott wirkt. So, der hört Gottes Reden. Also lasst uns das ein Ansporn sein, den Lauf Jesu zu laufen. Ne? Und wir machen jetzt ein bisschen Abendmahl. Wir machen jetzt Abendmahl. Denken noch dran, was Jesus gemacht hat für uns. Aber denken bitte auch an bewusst so an diesen Sieg. Ich brauche mich nicht mehr zu schämen. Und es gibt Momente, wo ich mich im Glauben schäme, aber es gibt dann immer wieder den Heiligen Geist, der sagt, ja, aber dir ist vergeben. Und jetzt lauf wieder anständig. Wo ich komme und sage, Herr, ich schaff's nicht. So, ich krieg's nicht hin, was ich will. Wo ich denke, dass du das willst. Und dann kommt aber der Moment, wo der Heilige Geist wieder spricht und sagt so, ja, ich weiß, lass es mich machen. Schau du nur wieder nach oben zu mir und lauf richtig jetzt. Aber komm zu mir und nimm mich an. Weißt du, Jesus hat gesagt, er möchte uns über Wasser gehen lassen, wenn du so willst, geistlich gesprochen. Ne? Aber das liegt an mir, ob ich das tue. Ja. Wir sind Petrus in der Situation. Wir sind fähig, über diesen begrenzten physischen und was auch immer, nicht Anatomie, physikalischen Gesetzen, die Gott gegeben hat, so uns hinwegzusetzen, wenn Gott das will. Ne? Im Geistlichen sowieso. So, ne? Aber wenn wir nach unten gucken wie Petrus, dann blub, war's das. Die ganzen Mühen umsonst. Ne? So, also lasst uns angespannt sein, zu laufen, zu rennen, zu dahin, wo Jesus auch hingerannt ist, wo er wartet. Ne? Weil da ist wirklich Erfüllung und ein neues Leben und Kraft. Herr, ich danke dir, dass du einen Punkt gesetzt hast und dass das steht. Und dass auch den Rest, den du versprochen hast, dass du auch das genauso erfüllst. Und ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der wirklich handelt und wirklich redet, wirklich was tut, der wirklich was bewegt, ohne dass ich was tue. Dass du mehr bist als nur Glaube oder jetzt fühle ich mich gut oder jetzt habe ich einen Platz, wo ich mich sicher fühle. Du bist der Schöpfer von allen. Und du bist der einfach für alles gesorgt hat. Du bist der einen Plan hat für jeden Schritt, den wir tun. Du bist der für alles uns behütet und uns beschützt, uns tröstet, aber uns auch einen Arschtritt gibt und uns wieder den richtigen Weg weist. Du bist der, der uns stärkt und verändert. Du bist der, der uns hält und der uns zu Hause gibt. Ja, und ich danke dir für Gemeinschaft, für Gemeinde, dass es ein Stück Himmel ist auf Erden, für uns Christen zumindest. Und ein Ort, wo wir rauskommen aus diesem blöden Alltag und aus dieser Begrenztheit der Zeit, des Physischen. Ja, und eine Zeit, wo wir durch dein Wort eine ewige Perspektive kriegen, eine andere Sicht auf das Leben und die Physik. Ja, und ich bitte dich auch da, dass du uns hilfst, jeden Morgen und jeden Tag und jeden Abend unsere Augen zu heben, indem du unseren Namen rufst. Und dass wir rauskommen aus Sorgen und aus Nöten und Ängsten und aus dem Ego, ja, das uns abhält, frei zu sein, um Frieden und Freude zu empfangen. Und gieß deinen Geist aus, weil wir brauchen deine Kraft und deine Weisheit und deine Leitung und deinen Schutz und deine Fürsorge. Und ich danke, dass wir alles, das in dir finden, weil du bezahlt hast, aber weil du immer noch bezahlst und immer noch dienst. Du wäschst uns immer noch die Füße und ich danke dir dafür. Obwohl du auf dem Thron im Himmel sitzt. Danke für deine Demut und für deine Hingabe und Leidenschaft. Und bitte gib uns jetzt noch gute Zeit mit dir und ja. Amen.
Vielleicht könnte jemand das Abendmahl verteilen. Wer nicht von neuem geboren ist oder wer sagt,